Also lasst uns in die Predigtserie starten, die Kraft des Gebets. Und ich möchte heute von dem Gebetsleben Jesu sprechen. Also Lukas 3, 21. Lasst uns mal am Anfang beginnen. Und da steht Folgendes, 21 und Vers 22. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag's auf. Hier wirst du es auch lesen können. Aber es ist immer gut, auch selber im Handy oder in deinem Bibelbuch das mit zu verfolgen. Okay, mach dir auch Notizen. Ich möchte immer mal wieder ermutigen, zwischendurch so, Notizen sind nicht schlecht, ne? Oder hör dir mal eine Predigt nach. Wir haben auch eine Homepage. Unter dem Sektor U-Turn findest du alle Predigten, die hier gepredigt werden. Es ist gut, auch mal tiefer sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und mit Predigten. Lukas 3, 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich habe schon etliche Male über diese Stelle gepredigt. Wir finden die auch in Matthäus Evangelium, ja, Matthäus 4, glaube ich. Und worüber ich meistens gepredigt habe, war entweder über die Taufe Jesu oder über, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, dass er den Zuspruch des Vaters bekommen hat, bevor er seinen Dienst gestartet hat. Aber was mir eigentlich nie so wirklich aufgefallen ist, und ich habe es wieder und wieder gelesen, ist, dass hier steht in Vers 21, und Jesus getauft war und betete. Also Jesus hat gebetet. Und jetzt müssen wir uns so vorstellen, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Gott im Fleisch und er hat gebetet. Er hatte eine Beziehung zu seinem Vater und er war im ständigen Austausch mit seinem Vater. Ja? Wenn Jesus gebetet hat, wie viel mehr sollten wir beten? Und ich finde es so interessant, er hat sich taufen lassen. Ich meine, sich taufen zu lassen, ist auch ein Demutsschritt oder ein Gehorsamsschritt, ein Akt oder ein Akt der Unterordnung. Ich ordne mein Leben dir unter. Ja, ich habe mich taufen lassen und als ich mich taufen habe lassen, bin ich eins geworden mit Gott. Ich bin eins geworden mit Jesu Tod, indem ich untergetaucht bin. Ich bin mit ihm gestorben. Und dann bin ich aufgetaucht, ich bin mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Nicht mehr lebe ich, Manuel, sondern Christus in mir. Ja? Also alles hat sich verändert in meinem Leben und das ist Taufe. Taufe ist wirklich nicht nur ein symbolischer Akt, ich gehöre jetzt zu Jesus, sondern da ist eine geistliche Realität, dass du wirklich verändert wirst und umgestaltet wirst. So, und für Jesus war es so, er hat sich taufen lassen, der rein war, der ohne Sünde war. Und er hätte das gar nicht tun müssen. Wie gesagt, er war sündlos. Aber er hat es trotzdem getan. Eigentlich ist das wiederum ein Sinnbild dafür, dass er die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Er hat sich beschmutzt mit dem Wasser. Ja? Aber was er auch tat, ist, er hat sich dem Vater untergeordnet. Und der nächste Demut, und das ist total wichtig, der nächste Demutsschritt und Akt der Unterordnung war Gebet. Also er hat sich taufen lassen, aber er hat währenddessen auch gebetet. Und dann hat sich der Himmel aufgetan und der Heilige Geist kam in Form einer Taube herab und die Stimme des Vaters kam, mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Seht ihr, Jesus hat mit Gebet gestartet. Jesus hat sich nicht nur taufen lassen, sondern er hat mit Gebet gestartet. Und der nächste Akt von Jesus war, dass er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. Und was hat er dort getan? Er hat gefastet. Er hat mit Gebet und mit Fasten gestartet. Wir können in einer anderen Stelle lesen, wo es um die Kraft geht, ja, wo die Jünger versucht haben, einen Jungen zu heilen oder beziehungsweise ihn zu befreien von dämonischen Mächten, dieser mondsüchtige Junge. Ja, und sie haben es nicht geschafft, dann sind sie zu Jesus gegangen und die haben gesagt, hey, wir haben es nicht geschafft, wir konnten hier keine Heilung bringen. Und dann hat Jesus gesagt, manche gehen nur mit Fasten und Gebet raus. Und was wir sehen ist, dass Jesus nicht einfach nur mal gefastet und gebetet hat für diesen einen Moment, damit der Junge frei wird, weil so sehen wir das oft, ne? Wir beten und fasten bei bestimmten Momenten. Oh, da ist jetzt ein riesiges Problem. Hier müssen wir jetzt beten und fasten, damit wir eine Lösung bekommen, damit Gott ein Wunder tut. Sondern für Jesus war Beten und Fasten eine tägliche Sache. oder Fasten vielleicht nicht, er hat auch gegessen, ja. Also versteht mich nicht falsch, aber in regelmäßigen Abständen hat er gefastet. Also Fasten war eine Gewohnheit für ihn. Also ist da ein Geheimnis im Gebet. Die Jünger haben nie Jesus gefragt, Herr, lehre uns, Kranke zu heilen, Herr, lehre uns, Wunder zu tun, sondern das Einzige, worum sie gebeten haben, ist, Herr, lehre uns beten. Weil in Lukas Evangelium lesen wir, dass Jesus ganz oft einfach aufgestanden ist und entsprechend seiner Gewohnheit weggegangen ist. Also er hat sich nicht isoliert, aber er hat sich abgesondert für eine intime und persönliche Zeit mit seinem Vater. Er ist gegangen und eines Tages war es dann so, dass die Jünger ihm gefolgt sind und ihn beobachtet haben und sich gedacht hat, was macht unser Rabbi da? Was macht unser Meister da? Und daraufhin haben sie ihn dann gefragt, Herr, das, was du da machst, wir sehen, dass das deine Kraftquelle ist. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Also wir lesen vor allem im Lukas-Evangelium, warum gerade im Lukas-Evangelium, weil das Lukas-Evangelium Jesus als den Menschen uns darstellt und zeigt und aufzeigt. Ja? Also der Mensch Jesus. Johannes wiederum spricht von Jesus, den Sohn Gottes, und dann in Matthäus-Evangelium als der, der Gott dient. Aber hier geht es vor allem um den Menschen. Und somit, wir sind Menschen und wir können uns an Jesus ein Beispiel nehmen. Also er hatte Gewohnheit zum Beten, hat er sich oft niedergekniet. Im Garten Gethsemane hat er sogar Blut geschwitzt, während er gebetet hat. Also es war ein sehr intensives, seelisch aufreibendes Gebet. Oft heißt es, er stand auf und ging beten, er erhebte sich, ging beten, er betete eifriger. Also Jesus hatte ein sehr, sehr umfangreiches Gebetsleben. Es war nicht langweilig, das war sehr tief und groß. Okay? So, und was mein Wunsch ist, auch mit dieser Predigtserie, ist, dass wir mehr beten. Und zwar mehr in der Gemeinde beten. Wir haben jetzt nächste Woche auch das Pray am Mittwoch um 19.30 Uhr, wo die gesamte Gemeinde zusammenkommt. Und wir wollen im Rahmen von unserer Gebetswoche auch mit am Start sein und oben um 19.30 Uhr mitbeten. Also lass dir das auch nicht entgehen, sei dabei. Aber traurig ist, dass in ganz vielen Gemeinden und auch in unserer Gemeinde oft die Gebetstreffen die am schlechtesten besucht sind. Und mein Herz ist und mein Wunsch ist, dass genau diese Treffen am besten besucht sind. Aber wisst ihr, die Besucherzahl an einem Treffen, sie zeugt davon, wie es bei der einzelnen Person im eigenen Gebetsleben aussieht. Weil wenn ich wirklich Glauben an Gebet habe, dann bin ich da. Wenn Gebet irgend so eine Nebensache in meinem Leben ist, werde ich wahrscheinlich nicht da sein. Also mein Herz ist nicht, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt lasst uns zu den Gebetstreffen gehen. Und weil Manuel gesagt hat, wir sollen dahin, deswegen gehen wir dahin. Sondern vielmehr, ich möchte beten, dass Gott mir den Willen und diese Wichtigkeit zeigt. Herr, ich will dahin gehen. Ich will dort sein, wo gebetet wird, weil ich weiß, dort wird sich was verändern. Ich möchte, dass mehr in meinem Leben gebetet wird, in unseren Häusern, in unseren Zimmern gebetet wird, im Auto gebetet wird. Mein Gott, ich brauche wirklich viel Gebet in meinem Auto. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was gerade in der letzten Zeit, seitdem ich in Mögeldorf wohne, fahre ich wesentlich mehr Auto. Und ich werde konfrontiert mit vielen netten Menschen, vor allem Menschen mit einem Lauferkennzeichen. Da braucht man ganz viel Liebe. Ganz, ganz viel Liebe, ja. Also wirklich die interessantesten Autofahrer. Und ich habe eigentlich gedacht, ich bin geheilt und befreit vom Zorn, von Zornausbrüchen. Aber die Blanka wurde Zeugin von so einigen Zornausbrüchen im Auto. Und meine Kinder, Gott sei Dank, verstehen sie noch nicht so viel, ja. Aber ich brauche echt viel Gebet in meinem Auto. Ja, heute habe ich gebetet im Auto, Gott. Ich danke dir dafür, für die Gnade. Ja, auch an unseren Arbeitsplätzen brauchen wir Gebet. Also Jesus hat gebetet, obwohl er der Sohn Gottes ist. Ich möchte mit euch eine Stelle anschauen und die steht in 1. Mose 3, Vers 8. Spricht von Adam und Eva. Da heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Und wisst ihr, Wandeln ist so ein herrlicher Begriff. Gott ist da nicht rumgerannt, der hat keinen Sprint hingelegt, der hat sich nicht groß angestrengt, sondern wenn ich Wandeln höre, dann denke ich an so ein stetiges Tempo, ja, so ein gleichmäßiger Schritt. Ganz gechillt, ganz so, ich würde mal wandeln, so ein bisschen so schlendern, wandeln, ja. Also Gott ist da gewandelt und er hat gesprochen. Und ich bin mir sicher, dass Adam und Eva mit ihm täglich geredet haben. Adam und Eva im Garten Eden, der Ort, wo alles gut war, wo alles perfekt war, wo keine Sünde war, wo kein Schmerz war, wo keine Krankheit war, der perfekte Ort. Und sie haben mit Gott geredet. Die Kühle des Tages, auch das, es, wisst ihr, unser Leben ist so hitzig. Und manchmal kommst du in Situationen, die wirklich schweißtreibend sind, ja, die nervenaufreibend sind. Man kommt heim von der Arbeit, man ist absolut durch. Und wisst ihr, das ist, was ich mir so vorstelle, wenn ich nach Hause gehe und dann in die Gegenwart Gottes komme, dass auf einmal so eine kühle Brise kommt und so ein angenehmes, wisst ihr, so muss es sein, wenn ich in die Gegenwart Gottes gehe. Ich komme total verschwitzt und durch, komme ich an. Und dann kommt diese Kühle des Tages. Ja? Mit anderen Worten, die Gegenwart Gottes ist der beste Ort. Es ist da, wo ein frischer Wind weht. Das ist der Ort, wo du erfrischt wirst. Der Ort, wo im Bibeldeutsch, wo du erquickt wirst. Ja? Herr, erquicke meine Seele. Ja, und dann hockst du da und du bist so richtig quickfidel, ja, quietschfidel, ja. Und dann fühlst du dich lebendig und du weißt, hey, ja, jetzt kann ich abschalten. Kühle Brise, ein kleiner Cocktail, Non-Alkoholik, versteht sich. Ja, besauf dich nicht, wenn du aus der Hitze des Alltages kommst. Ja, erst mal ein Bier, jawohl. Und dann hier irgend so ein Hartz-IV-TV und, oh ja, mir geht's viel, viel besser. Ja, denen geht's ja noch viel schlechter als mir. Oh, mir geht's richtig gut saufen. So. Das ist jetzt nicht die Kühle des Tages, ne? Also das verstehe ich jetzt auch nicht so unter Wandeln und so mit Herrn, mit dem Herrn. Ich wandle mit dem Herrn. Wir haben eine Bierflasche in der Hand. Prost, Gott. Lass uns einen trinken. Ja, also natürlich kannst du auch mal einen trinken, ja. Aber lass uns bei der Kühle des Tages bleiben. Aber nur einen. Ja. Ja, Hopf und Malz, Gott erhalts. Die Kühle des Tages. Ganz wichtig, die Stimme Gottes war da. Ja, und wir lesen das in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Ja, da kommst du in eine gewisse Ruhe und das ist total wichtig. Aber jetzt die Frage an euch, zwei sehr banale Fragen. Worüber haben Adam und Eva mit Gott gesprochen? Und warum haben sie überhaupt mit Gott gesprochen? Ja, schließlich hatten sie keine Eltern und somit auch keine Probleme, ja? Sie hatten keinen Stress, oder? Hey, die hatten keinen Stress. Adam und Eva waren mega gechillt unterwegs. Ja, war nichts mit Hitze des Alltags und Bier und so. Ja? Hartz-IV-TV hat es auch nicht gegeben. Ja? Sie hatten keine Krankheiten, denen ging es wunderbar gut, ja? Nix, keine Schmerzen, nichts hier. Alles war okay. Keine finanziellen Nöte. Ja, denen sind die Äpfel entgegengeflogen, ja? Das war das Schlaraffenland. Jedes Mal, wenn ich an Adam und Eva denke, muss ich an Chio denken, der da einfach durch den Garten spaziert. Zack, da kommt die Frucht, da kommt die nächste. Ja, ja, ich muss nicht arbeiten, es kommt alles von allein. So. Salala, der Segen des Herrn, Bruder. Ja, sie hatten keine Freunde. Ja, auch Freunde können Probleme darstellen, richtig? Ja, keine Freunde, keine Nachbarn, denen man vergeben muss. Ja, sie hatten auch keine Tragödien erlebt im Leben. Worüber haben sie gesprochen mit Gott, wenn sie all das nicht hatten? Warum haben sie überhaupt gesprochen mit Gott? Also es scheint mir so, dass der Ursprung und die Urform des Gebets nichts mit Problemen zu tun hat. 0,0. Die haben mit Gott gesprochen, ohne Probleme gehabt zu haben, ohne Lösungen zu bekommen zu müssen. Jetzt frage ich dich, wie schaut dein Gebetsleben aus? Ich habe mich ganz ehrlich gefragt und musste so, okay, wenn ich jetzt so mein Leben überblicke, es ging schon sehr oft um Probleme in meinen Gebeten. Probleme, die ich selbst verursacht habe, Sünden, oh Herr, vergib mir. Wisst ihr, bei manchen ist Gebetsleben einfach nur Sündenvergebung. Oh Herr, vergib mir meine Sünden, ja. okay, jetzt ist mir vergeben, alles gut. Dann läufst du wieder mit Gott und hast wieder was angeschaut. Oh Herr, vergib mir wieder meine Sünden. So. Und es ist okay, das sollst du auch tun und du sollst zum Herrn gehen und er wird dir die Sünden vergeben. Ja? So wahr du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht und vergib dir deine Sünden und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Super, super Wort, oder? Aber Gebet ist so viel mehr als das. Ja, oder Probleme. Oh Herr, ich habe da ein Problem. Löst das Problem. Wenn du es nicht gelöst hast in meinem Timing, dann bist du gestorben für mich, Gott. So, wisst ihr? Und dann kommt da so viel Enttäuschung rein. Adam und Eva hatten all diese Dinge nicht. Sie haben einfach mit Gott gesprochen. Es ging um Gott selbst. Und das ist der erste und wichtigste Punkt. Die Urform des Gebets hat Gott zum Ziel. Hat nicht die Lösung von Problemen zum Ziel. Hat nicht die Heilung von Krankheiten zum Ziel. Hat nicht ein besseres Leben zum Ziel. Sondern einfach mit Gott zusammen zu sein. In der Gegenwart Gottes zu sein. Wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe es, mit Blanka abzuhängen, meiner Frau. Warum ist es so? Weil du bist ganz ungezwungen. Du kannst auch einfach mal da hocken und nonverbal kommunizieren. Ja, du sitzt da, man schaut sich gegenseitig an, man schaut in die Luft, man schaut in Bildschirm oder was auch immer. Ja, aber du bist einfach da und du genießt die Gegenwart des anderen. Und so soll es auch mit Gott sein, dass wir nicht irgendwie hippelig werden, wenn wir in seine Gegenwart kommen oder gelangweilt werden oder einpennen. Ja, und dann am nächsten Morgen mit Selbstverdammnis aufwachen. Oh mein Gott, ich bin eingeschlafen während des Bibellesens in meiner Gebetszeit. Oh nein, mein Rücken, scheiße. So. Nein, sondern einfach sei mit Gott zusammen und genieß ihn. Einfach Zeit mit ihm verbringen. Das ist die Urform des Gebets. Zweiter Punkt, Johannes 17, 11 und dann 21, 22 und 23 steht es auch, möchte ich nochmal verdeutlichen dann. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also was ich hier lese, ist ganz viel eins. Ja? Gott möchte, dass wir Jesus möchte, das ist das hohe priesterliche Gebet, er möchte, dass wir eins sind mit dem Vater. Und das ist, was Gebet tut. Es verbindet dich mit dem Vater. Du connectest mit dem Vater. Und das ist, warum Jesus, der Sohn Gottes, gebetet hat. Weil er in der Verbindung stehen wollte mit dem Vater. Weil er sich hat abhängig gemacht von dem Vater. Er hat sich komplett abhängig gemacht. Er hat in jeder Phase seines Lebens, ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, egal wie dein Tag aussieht, egal wie sein Tag aussah, Jesus hatte stets Zeit mit Gott, dem Vater. Er war eins mit ihm. Die Herzen waren verschmolzen miteinander. Und das ist das Ziel von Gebet. Es geht um die Einswertung mit dem Vater. Darum sollst du beten. Ich glaube, das ist doch eine großartige Motivation. Der Gott, der alles geschaffen hat. Und wisst ihr, was ich auch so hammer finde mit Gott, auch am Beispiel von Adam und Eva? Egal wo du bist, Gott wird dich finden. Wenn du anfängst zu beten, er wird zu dir kommen. Was für ein Hammerchef! Was für eine geniale Autorität, die nicht von dir verlangt, dass du einen weiten Weg zu ihm gehst, sondern er kommt zu dir. Er dient dir. Er will dir dienen, er will dir zuhören, er will dich lieben, er will sich dir geben. Er will dein Gott sein. Er will dein Geliebter sein. Er will dein Best Buddy sein. Er will deine Erfüllung sein. Er will dich, dein Herz, komplett und ganz. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er gibt sich mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. 90% deines Herzens, damit gibt er sich nicht zufrieden. 80% deines, nein, 100%. 100% will Gott von uns. Er will dein Herz, er möchte dein Herz erobern. Und dafür hat er dir offene Augen gegeben. Dafür hat er dir ein offenes Herz gegeben. Und deswegen betet Jesus, Herr, mein Gebet und das Wichtigste für meine Jünger, die mir nachfolgen, und wir sind alle Jünger von Jesus, das Wichtigste ist, dass sie eins seien mit dir, Vater. So wie ich eins bin mit dir. Wie schaut diese Einswerdung aus, wenn das Ich und der Vater in perfekter Einheit wandeln? Wie schaut es aus? So wie er zu denken, zu lieben, zu vergeben, zu handeln. So wie er zu leben, ihm zu dienen. Hebräer 5, 7 bis 10. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also es spricht von Jesus und es gibt Einblick in das Seelenleben Jesu Christi. Also es gibt Einblick in sein Leben und seine Beziehung mit dem Vater. Und hier steht, dass in den Tagen seines Fleisches, das bedeutet in den Tagen, als Jesus auf der Erde war und hier gewandelt hat, hat er gebetet. Und diese Gebetsform war in Form von Bitten. Ist gut, wenn wir bitten, wenn wir Gott um Dinge bitten. Aber dann Flehen, starkes Geschrei, Tränen. Also Leute, das hört sich für mich sehr, sehr intensiv an. Sehr intensiv. Und es hört sich für mich auch nicht so an, dass Jesus stets souverän war. Souverän im Sinne von, ich meistere alles, easy peasy. Ich muss keine Träne vergießen. Ich werde kein Leid erleben. Ich bin hart, ich bin zäh, ich gehe da durch. Kreuz, kein Problem für mich. Ich bin Jesus. Ja? So war es aber nicht. Also ich sehe da eine andere Story hier. Ich sehe da ein ganz anderes Bild, welches gemalt wird von dem Schreiber des Hebräerbriefs. Und all das hat er dem gegeben, der sein Vater ist und der ihn am Schluss retten soll, der ihn aus dem Tod retten kann. Und Jesus ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er gelitten hat, Gehorsam gelernt. Also was ich hier sehe ist, dass Gott, und das ist so, was wir oft beten, dass Gott Jesus, Gott Vater Jesus nicht befreit hat von seinen Umständen. Es ist nicht so, dass er nicht am Kreuz sterben musste, sondern einfach einen Glühwein trinken und die Sache ist geritzt, alle Menschen sind gerettet. Ich habe ihn getrunken, Herr, der Kelch ist leer. So. Und war auch ein bisschen bitter, ja. Nein, es war nicht einfach irgendwas so, ja. Aus dem Kreuz wurde ein Schluck, ein ordentlicher Schluck bitteres Bier, ja, Pilz. Becks, das war's nicht, Leute. Was ich auch sehe, also einmal das, da hat sich null verändert, ja. Die Menschen sind nicht verschwunden einfach, die bösen Menschen, die bösen Römer, die bösen Juden. Die sind nicht einfach weg gewesen. So, keiner hat mehr geschrien, kreuzige ihn. Sondern alle haben geschrien, gib ihm doch was zu trinken, dass er die Welt rettet. Versteht ihr, was ich meine? Jesus hat gebetet, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dieser Kelch war gesetzt von Gott, dem Vater. Und was sollte Jesus lernen in dem Ganzen? Jesus, der Perfekte, der Gottessohn, der keine Sünde kannte. Gehorsam. Also geht es bei Gehorsam nicht nur darum, keine Sünde zu vollbringen, rechtschaffen zu leben, sondern bei Gehorsam geht es auch darum, den Willen Gottes zu tun. Ganz einfach, den Willen Gottes, das, was er für dich vorgesehen hat, egal wie schwer es sein mag. Das Ziel nicht zu verfehlen. Jesus wäre Sünder gewesen, hätte er den leichten Weg gewählt. Es wäre nicht der Weg des Vaters gewesen. Also hat er gebetet. Umstände haben sich nicht verändert. Der Goliath ist nicht auf einmal klein geworden, ja, so ein schmächtiges Kerlchen. Nee, der Goliath ist der Goliath geblieben, auch bei David. David musste den Goliath besiegen. Der Goliath hat sich nicht in Luft aufgelöst. Der Kopf musste ab. Er musste die Steinschleuder nehmen, er musste seine Ängste überwinden, er musste sich dem Feind ins Gesicht stellen, ihm widerstehen und siegen. Er musste kämpfen. Auch Jesus musste gegen Satan kämpfen. Satan hat sich nicht in Luft aufgelöst. Und die ganze Bosheit, die ganze Schmacht, die ganze Schande, all das hat er dennoch getragen. Obwohl er gebetet hat, obwohl er Blut geschwitzt hat. Aber jetzt verstehen wir auch, warum er Blut geschwitzt hat. Weil für ihn war es viel schlimmer, nicht mehr eins zu sein mit dem Vater, als Schmerzen auf sich zu nehmen, Schmach auf sich zu nehmen, Schande auf sich zu nehmen, geächtet zu sein vor allen, von allen Menschen. Das alles war nicht so schlimm für ihn, wie vom Vater getrennt zu sein. Und das ist jetzt mein Aufruf an dich und mein Wunsch, dass es dir genauso geht. Fürchte den Vater mehr als irgendwelche schlimmen Dinge, die dir widerfahren könnten. Eins zu sein mit ihm ist so viel wichtiger als ein angenehmes Leben zu führen. Und wenn Dinge einprasseln auf dich, wenn Schwierigkeiten kommen in deinem Leben, dann sollen sie nicht dazu führen, dass du dich entfernst von dem Vater, sondern dass du hinrennst zum Vater und dass sich dein Lobpreis mit Leiden mischt. Kennt ihr dieses Lied? Ja? Lobpreis mit Leiden mischt. Blessed be your name. Keine Ahnung wieso, ja? Ja, dass unser Lobpreis soll sich mit Leiden mischen. Also so schrecklich, wie ich leide, so bete ich auch. Mein Gebet muss genau das widerspiegeln, was ich im Leben erlebe. Wenn du leidest wie eine Sau, wenn du heulst wie ein Schlosshund und dann betest, ja, mir geht's schlecht, dann passt da irgendwas nicht, Leute. Dann bist du gerade nicht wirklich ehrlich und du schüttest auch gerade nicht dein Herz vor Gott aus. Na, aber Gott weiß es doch. Oh, Gott weiß, wie es mir geht. Er hat mich doch gesehen da, als ich da gelitten habe. Bring deine ganzen Emotionen vor Gott, dem Vater, und kämpfe im Gebet die Dinge durch, dass sich deine Seele verändert. Und wisst ihr, in diesem ganzen Chaos, ich bin mir sicher, dass auch Jesus als Mensch in dieser Situation, Garten Gethsemane Situation, alles, was davor, und der Judas, und wisst ihr, der war bestimmt auch verwirrt irgendwo. Hey, da kommt jetzt etwas auf mich zu, ich kann keinen kühlen Kopf bewahren, ich muss in die Kühle des Vaters kehren und ich brauche Ordnung in mir. Und Jesus hat sich auf den Vater geschmissen mit all seinem seelischen Chaos, hat es ihm einfach unverblümt hingelegt, Leid, Schmerz, Tränen, Geschrei, er hat geschrien. Wahrscheinlich hat er auch gar nicht mehr ausdrücken können mit Worten, da war das Vokabular zu klein, zu auszudrücken, wie es ihm gerade geht. Ich weiß nicht, mir ging es auch schon so. Ich habe gebetet und ich konnte nicht in Worte fassen, wie mein seelischer Zustand im Moment ist. Und dann hilft manchmal nichts anderes, einfach zu schreien, zu heulen und alles vor Gott auszuschütten. Bloß tu es vor Gott, damit du eins bleibst mit dem Vater, weil das ist das Gebet, welches Jesus gebetet hat. Und das ist das Ziel des Betens, eins zu sein mit dem Vater. Das Schlimmste für Jesus war, wo er gestorben ist und gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Viel schlimmer bei den anderen Situationen, wo er vor Pilatus stand, wo er vom Hohen Rat stand, wo die Masse geschrien hat, kreuzige ihn, wo die Leute ihn bespuckt haben und verspottet haben, wo er das Kreuz genommen hat, diesen langen Weg da hochgelaufen ist. In diesen ganzen Momenten hat er kein Wort gesagt, er hat es genommen. Aber da, wo es wirklich ran an sein Herz ging, war, als er dabei war, den Vater zu verlieren. Das war das Schlimmste. Und wisst ihr, bei uns ist es genau andersrum. Wir schreien und jammern, wenn uns die Dinge der Welt irgendwie aus der Hand gleiten. Aber wenn es um den Vater geht, sind wir so emotionslos. Und es geht an uns vorbei. Und es ist so traurig zu sehen, wie ganz viele Menschen einfach aus dem Christsein entgleiten aufgrund von unerfüllter Wünsche. weil Gott mich nicht geheilt hat, weil Gott mir das nicht gegeben hat, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich es wollte, weil Gott nicht so gesprungen ist, wie ich das gesagt habe. Ganz viele Leute sind raus, weil ihnen der Vater und die Einheit mit dem Vater nicht so wichtig war, wie ein Leben, das angenehm ist. Befreiung von Leid und Schmerzen und solche Dinge. Bedeutet es, dass Gott uns nicht befreit von Leid und Schmerz? Nein, er befreit uns auch. Es gibt Momente, wo er das tatsächlich tut, um sich zu zeigen, seine Güte, seine Gnade, seine Liebe, seine Treue, seine Herrlichkeit. Aber nicht alles wird er von uns nehmen. Somit ist Jesus da durchgegangen und mich fasziniert Jesu Herz für seinen Vater. Die Faszination des Herzens Jesus ist, wie er gehorsam war bis zum Tod und stets seinem Vater vertraut hat, dass der Vater das Beste aus ihm macht. Wir lesen, er ist der, der mich retten kann. Er ist der, der mich retten kann. Gott ist der, der dich retten kann. Wenn du Nein sagst zu Gott, abhaust, wegläufst von Gott, denkst du, irgendwas verändert sich, irgendwas wird besser? Nein, nichts wird besser. Geh zu Gott zurück, renn zu ihm, schmeiß dich auf ihn, und das wollen wir in diesen Wochen tun. In dieser nächsten Woche wollen wir damit beginnen, aber das soll nicht irgendwo abgeschlossen sein am Samstag um 20.30 Uhr, so ist es over. Ja, Gebet abgehakt. Nein, Leute, ich möchte, dass unsere Herzen verschmelzen mit dem Herzen Gottes und dass wir diese Einheit täglich zelebrieren, und zwar jeden Tag unseres Lebens. Weil wenn wir beten, verändern wir uns. So eine Sache, die ich nicht vergessen werde, ist, bei unserer letzten Gebetswoche, als Ema sagte, bei mir haben sich die Umstände nicht gefügt, aber was sich verändert hat, war mein Herz. Ich habe mich verändert. In der Gegenwart Gottes veränderst du dich. Das ist viel, viel besser, als wenn sich Umstände, ist auch schön, wenn sich Umstände verändern und Gott Antwort gibt auf bestimmte Sachen. Aber das Beste im Leben ist, wenn du dich veränderst. Wenn deine Perspektive sich verändert. Die Perspektive, die du auf dein Leben hast. Die Perspektive, die du auf Menschen hast. Die Perspektive, die du auf dich hast, verändert sich in der Gegenwart Gottes. In der Zeit, wo du betest. Wirst du, und es passiert so schleichend und so automatisch. Ich kann es euch gar nicht in Worte fassen. Bei mir ist es so, wenn ich im Gebet bin und wenn ich mit Gott unterwegs bin, ich werde einfach anders. Es ist so verrückt. Auf einmal denke ich anders, ich gehe in Situationen mit Menschen anders um, ich gehe mit Situationen anders um, ich mache mir weniger Sorgen, ich habe ein ganz anderes Gottvertrauen, ich stehe viel fester im Leben als ohne ihn. Und es ist herrlich, einfach herrlich, dieses Erlebnis zu haben. Und ich weiß, es kommt nur durch Gebet, und trotzdem kommen wir so oft in dieses Fahrwasser, wo wir nicht beten. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich bete, dass du es mir so dringlich machst, und zwar jeden Tag, dass die Predigt, die wir heute hören, dass wir sie jeden Tag hören. Wirklich, dass ich habe Gott, heute predige ich über das Thema, und ich brauche es selber auch. Ich will beten, ich will eins sein mit dir, das soll mir das Wichtigste sein im Leben. Stell dir mal vor, Gott, der Vater, der perfekt ist, vollkommen ist, gut ist, herrlich ist, der eine komplett andere Perspektive hat, der an einem anderen Ort wohnt als du. Du wohnst hier auf der Erde, da ist alles Mist. Und er ist da oben im Himmel, da ist alles top. Er ist top. Er hat alles geschaffen. Von ihm kommt alles. Er war immer. Mit dem darfst du verschmelzen. Was meinst du, was du für eine Sicht auf dich und dein Leben bekommst? Und dann wird sich dein Gebet verändern. Weil dann betest du nicht mehr deinen Willen, sondern seinen Willen. Es geht nicht mehr um dich, sondern um ihn. Und du wirst automatisch zum Segen. Du wirst zu einer Gebetsantwort. Du wirst zu einem Wunder. Du wirst ein Wunder sein. Ein Wunder, wenn du anderen Leuten begegnest, an deiner Uni, in deiner Schule, in deiner Familie. Du bist das Wunder. Du bist die Antwort. Ein Blick in deine Augen wird für die alles verändern. Die sehen die Herrlichkeit Gottes in dir. Die sehen ein Strahlen in dir. Trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Umstände. Und wisst ihr was? was ich mit so einem strahlenden Menschen verbinde. Ich habe schon einigen Menschen bin ich begegnet, die so ein Strahlen haben. Und ob die heulen, egal was für ein Gesicht die gerade ziehen, ja, ob es denen schlecht geht oder gut geht, es bedeutet, Strahlen bedeutet nicht, dass du immer stets lachen musst, ja, und alles überlächeln musst. Sondern ganz, ganz ehrlich sein, du kannst leiden und heulen und trotzdem sieht man Gott in dir. Weil sich dein Leid mit Lobpreis mischt, weil du das, was du an Leid erlebst, in derselben Intensität, bringst du das in dein Gebetsleben mit hinein und Gott sortiert die Dinge in dir. Das ist ein Heulen, nicht mit einer Hoffnungslosigkeit im Blick, in deinen Augen, sondern da ist Hoffnung in deinen Augen. Versteht ihr das? Das ist was Hoffnungsspendendes in deinen Augen. Du heulst oder du bist traurig, aber du weißt, Gott ist mit dir und Gott hat die Dinge im Griff. Das ist was anderes, wenn einer heult und traurig ist und verloren ist. Ich war jetzt letzte Woche, habe ich meine erste Beerdigung gemacht und ich habe viele heulende Gesichter gesehen. Und du konntest sehen, wer Gott hat und wer Gott nicht hat. Da waren so viele, die Angst hatten. Du realisierst auf einmal, dass an einem Moment wie eine Beerdigung, wo du jemanden zu Grabe legst, den du kennst, dann wird es auf einmal so real für einen. Es kann morgen vorbei sein. Und wie ist meine seelische Verfassung inmitten einer solchen Situation? Wenn du eins bist mit dem Vater, sage ich dir, da ist Leid, da ist Trauer für die Person, die gegangen ist. Aber da ist trotzdem Hoffnung und Glaube, dass wenn du gehst, du zu ihm gehst. Und dann habe ich aber andere Menschen gesehen an dieser Beerdigung und ich habe Schrecken und Angst in ihren Augen gesehen. Schrecken und Angst, weil ihnen ein angenehmes Leben wichtiger ist als die Einheit mit dem Vater. Und deswegen beten sie nicht, sondern versuchen die Dinge in die eigene Hand zu nehmen, weil Gebet nicht immer so funktioniert, wie sie es wollen. Aber darum geht es im Gebet nicht. Gebet soll nicht so funktionieren, wie du das willst, sondern wie Gott das will. Und das Höchste ist, ihm zu begegnen im Gebet. Und wisst ihr, das Herrliche an der ganzen Sache ist, er wird uns unser tägliches Brot geben. Er wird uns finanziell segnen. Er wird uns Gunst geben. Er wird Türen öffnen. Er wird unser Leben mit Wunder bestücken. Es werden Dinge geschehen und auf einmal wird was Schweres leicht. Natürlich wird das alles geschehen, wenn wir ein Gebetsleben haben. Es soll aber nicht unsere Motivation sein, sondern unsere Motivation ist die Einheit mit dem Vater. Die Einheit mit dem Vater. Und wenn du betest, dann bete mit Leidenschaft, dann heul dich aus bei Gott, dann schrei zu Gott. Weil wenn du das tust, wenn Dinge geschehen, die nicht angenehm sind in deinem Leben, dann bring das vor Gott. Bring dein Herz vor Gott. Dein Herz mit Gottes Herz. Wisst ihr, wir geben ihm ja nicht nur Informationen. Ja, Herr, Folgendes ist geschehen. Ich weiß, du weißt es, aber ich wollte es dir einfach nochmal gesagt haben. Dramatisch. So, ja, nein. Es geht um dein Herz. Und das ist, was Gott möchte. Als Jesus seine Jünger ausgewählt hat, wisst ihr, was ich da sehe? Er hat eine ganze Nacht lang gebetet. Also was ich dann sehe, ist, dass Jesus, obwohl er der Sohn Gottes war, nicht intuitiv den Willen Gottes kannte, sondern er musste, um eine Lösung herbeizurufen, so, ich habe jetzt die Aufgabe, ich brauche Leute, die mir folgen, ja. Herr, ich bete die ganze Nacht durch. Er hat die ganze Nacht gebetet, hat sich die Namen geben lassen, unter anderem auch Judas von Iskariot, der ihm dann gefolgt ist. Wenn Jesus beten musste, wie viel mehr müssen wir beten? Wie viel mehr müssen wir ihn suchen? Also auch da, selbst wenn wir Lösungen brauchen, selbst wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, such den Vater. Such den Vater, bei ihm ist alles. Bei ihm ist alles. Und er will es dir geben. Und vielleicht erwartest du dir eine konkrete Antwort und die konkrete Antwort kommt aber nicht. Aber wenn du dann in die Situation hineinkommst und du die Antwort brauchst, dann ist sie auf einmal da, weil du im Gebet warst, weil du Gott gesucht hast. Also wenn Jesus für so eine Sache eine ganze Nacht gebetet hat, dann bete doch wenigstens eine Stunde dafür oder 10 Minuten dafür. 10 intensive Minuten. So. Ja. So viele Leute kommen zu mir, junge Leute vor allem, und fragen, hey Manuel, ich weiß nicht, wo es lang geht. Wo soll ich hingehen? Also es soll jetzt nicht bedeuten, dass du nicht zu mir kommen darfst und fragen darfst. Ne? Aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde dir nicht die Antwort geben, die dich zufriedenstellt, sondern, weißt du, ich bin nicht das Orakel von Delphi. And the Lord says, Indien. So, nein. Ja, sondern auch ich muss beten, ja, und du musst auch beten. Beten für das, was Gott für dich hat. Und dann auch wieder, ne, wenn du dann so vor solchen Entscheidungen stehst, wo geht's weiter, wie geht's weiter in der Zukunft? Versuch nicht menschlich zu denken über diese Dinge. Eine Liste zu machen, Vor- und Nachteile, kannst du alles machen, ist okay, kannst machen. Ja? Aber diese Liste soll nicht darüber entscheiden, was du tust. Oder war ein Vorteil mehr als ein Nachteil, also nehme ich das so. Nein, so, na, Indien gefällt mir halt, das ist eine andere Kultur. Essen ist gut, Ganesha, Hammer. Ich gehe nach Indien. So, nein, Leute, echt, wirklich. Geht vor Gott, sucht ihn. Wir wollen es oft uns so leicht machen. So. Ja, wir gehen so menschlich an die Sachen ran. Aber Jesus hat es uns vorgelebt. Alles, was wir tun müssen, ist, ihn zu suchen im Gebet. Und dazu möchte ich ermutigen und dazu soll die nächste Woche vor allem dienen. In Jesu Namen. Amen. Amen.